Deutschlandfunk, eine Welt.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Eine Welt mit diesen Themen. Tendenz steigend. Weltweit leiden immer mehr Menschen unter Mangelernährung und Hunger. Wir fragen nach den Gründen. Wir berichten vom Ende der Hoffnung und der vergessenen Revolution in Nicaragua. Wir klären, was hinter der Social-Media-Steuer in Uganda tatsächlich steckt und wechseln zum Schluss der Sendung die Perspektive. Wir schildern, warum westliche Touristen besser nicht in Südostasien betteln sollten. Jeder neunte Mensch auf dieser Welt hungert. Das geht aus dem Welternährungsbericht der Vereinten Nationen hervor, der in dieser Woche in New York vorgestellt wurde. Und damit setzt sich ein trauriger Trend fort, denn die Zahl der Menschen, die an Hunger und Mangelernährung leiden, steigt seit 3 Jahren stetig an. Waren es 2015 noch 785 Millionen hungernde Menschen, sind es nun schon mehr als 821 Millionen. Marc Engelhardt war 7 Jahre Korrespondent in Nairobi und berichtet nun aus Genf vor allem über die Arbeit der Vereinten Nationen. Von ihm wollte ich wissen, warum seit 2015 weltweit immer mehr Menschen Hunger leiden.
Ja, woran liegt das? Es gibt unterschiedliche Gründe tatsächlich. Ein ganz entscheidender sind Konflikte und Krisen. Es ist so, dass 3 von 5 Hungernden in Kriegs- oder in Krisenregionen leben. Und das ist tatsächlich einer der Faktoren, gegen den man sehr wenig machen kann. Es gibt ständig neue Konflikte und Krisen, sagt auch der UNO-Generalsekretär. Aber die alten, die gehen halt weiter. Die werden nicht gelöst. Und dadurch steigt eben dann auch in der Folge Hunger.
Warum sind denn Frauen und Kinder besonders betroffen?
Ja, also tatsächlich, weil sie eben zu den Schwächsten in den Gesellschaften gehören. Es ist so, dass jedes 7. Baby schon ein zu niedriges Geburtsgewicht hat weltweit. Jedes 5. Kind unter 5 ist unterentwickelt. Und in Südasien und in Afrika, also den beiden Regionen in der Welt, wo die Lage besonders dramatisch ist, da ist es sogar jedes 3. Kind. Und das liegt eben daran, dass Hunger dann schon sehr früh, also mit der Geburt sozusagen, Folgen hat. Folgen auch auf Wachstum, auf Entwicklung von Kindern. Und das ist etwas, was sich dann auch später nicht mehr aufheben lässt. Also selbst dann, wenn geholfen wird, wenn es irgendwann Nahrungsmittelzugänge gibt, dann sind diese Schäden das ganze Leben lang vorhanden. Und das Zweite, das sind soziale Unterschiede wirklich. Und das muss man sich ganz klar machen. Je ärmer und je abgehängter eine Nation ist, desto mehr Hunger gibt es in diesem Land. Und dann gilt innerhalb dieser Länder aber eben auch, je ärmer und je abgehängter die einzelne Person, umso größer ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass sie Hunger leidet. Und das ist in armen Ländern sogar noch mal größer, dieser Effekt, als in den Industriestaaten, nämlich um gut 20%, sagt das Welternährungsprogramm.
In diesem Welternährungsbericht wurde der Osten Afrikas besonders hervorgehoben. Woran lag das oder liegt das?
Na, das liegt vor allem daran, dass sich da die Faktoren, die ich eben genannt habe, eben wirklich auch widerspiegeln. Also wir haben zum einen Krisen und bewaffnete Konflikte, die seit Jahren und Jahrzehnten jetzt schon schwelen, in Somalia beispielsweise, im Südsudan. Im Südsudan sieht man im Moment, dass da auch die gesamte Wirtschaft zusammengebrochen ist, dass Millionen Menschen auf der Flucht sind und die können dann natürlich keine Felder bestellen. Das ist das nächste Problem, was wir haben. Wir haben eine Landwirtschaft, die zum großen Teil noch subsistent ist in Ostafrika, die ist angewiesen auf Regen. Das heißt, sie ist auch besonders anfällig für Änderungen beim Wetter und beim Klima, also bei Regen und bei Trockenzeiten, den Abfolgen, die früher mal ganz regelmäßig da waren. Und in den letzten Jahren sehen wir aber, dass eben genau diese Abfolgen ins Wanken gekommen sind, dass viele Regenzeiten ausfallen. Und das hat dann direkt dramatische Folgen.
Dann lassen Sie uns gleich nochmal auf die Rolle des Klimawandels kommen. Die längeren Dürrezeiten, die Unberechenbarkeit, wann der Regen kommt, wie lange die Dürre dauert. Klimaflüchtlinge sind ja inzwischen schon ein feststehender Begriff. Kann man beziffern, wie viele Menschen infolge des Klimawandels hungern?
Also das kann man ganz genau nicht. Da ist die UNO immer sehr vorsichtig. Aber was sie sagt, ist, es ist ein verschärfender Faktor. Das heißt, da, wo die Lage schon prekär ist, zum Beispiel wegen vorsintflutlicher Landwirtschaft, die betrieben wird, oder wegen Krisen, wegen Konflikten, da verschärft der Klimawandel noch einmal die Lage. Und da haben wir, wenn man sich Mosambik zum Beispiel anschaut, ein Land, das ist an sich schon arm, es hat wenig Infrastruktur, der Staat ist wenig präsent in der Fläche. Und wenn dann eben ein extremes Wetterereignis dazukommt, so wie die beiden Starkregenfälle und Stürme, die wir letztes Jahr gesehen haben, dann gibt es eben Überschwemmungen und das hat dann langfristige Folgen, die kann man auch nicht so schnell wieder aufholen. Also mindestens eine Ernte ist weg, das Saatgut für die nächste Saat ist weg und die Straßen sind weggespült, dann gibt es auch keine Marktzugänge mehr. Und das heißt eben auch, es gibt einen absoluten Mangel an Nahrungsmitteln, aber die Nahrungsmittel, die es gibt, die sind so teuer, dass viele sich die gar nicht mehr leisten können. Das heißt, auf dem Markt gibt es eigentlich was, aber die Menschen, die haben kein Geld mehr, um sich was zu kaufen.
Dann lassen Sie uns den Fokus gerne nochmal aufziehen von der Agrarwirtschaft auf die gesamtwirtschaftliche Situation und vielleicht auch die Entwicklungshilfe. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, also ein wirklich erschreckender Faktor, den die UNO diesmal untersucht hat in diesem Bericht, das ist die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise in den letzten Jahren. Und da wird eben deutlich gesagt, dass es einen großen Zusammenhang gibt zwischen dem Hunger, den wir sehen in der Welt, und zwischen den Folgen dieser Finanzkrise, die halt bis heute nicht bewältigt sind in vielen Ländern, gerade armen Ländern der Welt, aber auch in Schwellenländern. Rohstoffpreise sind anhaltend niedrig. Das heißt, es gibt weniger Einnahmen in Ländern, die davon abhängig sind. Und in über 50 von 65 Ländern, wo viel Hunger gelitten wird, da ist das genau der entscheidende Faktor dafür. Das heißt, in der Wirtschaft geht es nicht voran, es gibt keine Arbeitsplätze, die Menschen kriegen kein Einkommen mehr und können sich dann auch keine Nahrungsmittel mehr leisten.
Die höchste absolute Zahl hungernder Menschen wurde in Asien ermittelt mit 500 Millionen Menschen. Die Region ist aber eigentlich fruchtbar und Wassermangel gibt es da auch nicht. Warum also zu wenig Nahrungsmittel?
Also es hat tatsächlich viel zu tun, eben auch mit den Folgen dieser Wirtschaftskrise. Es hat zu tun mit Landflucht und mit großen Ungleichheiten innerhalb den Ländern, die das betrifft, die ja auch sehr bevölkerungsreiche Länder sind. Und ich glaube, das Beispiel Asien zeigt eben, wie wichtig es jetzt wäre, sektorübergreifend im Sinne der Nachhaltigkeitsziele den Hunger zu bekämpfen und nicht punktuell. Aber dafür fehlt im Moment eben ganz einfach das Geld und das Engagement.
Warum seit 2015 immer mehr Menschen weltweit Hunger leiden, erklärte mir Marc Engelhardt, Korrespondent in Genf. Vor 40 Jahren stürzten die Sandinisten mit Daniel Ortega an der Spitze die Somoza-Diktatur in Nicaragua. Diese Revolution weckte große Hoffnung. Seit 2007 ist der ehemalige Revolutionär Daniel Ortega erneut an der Macht und er hat das Land wieder zurückgeführt in eine Diktatur. Am 18. April letzten Jahres eskalierte der Widerstand gegen sein korruptes und repressives System. Diese Proteste, angeführt von Studenten, ließ er allerdings brutal niederschlagen. Die Geschichte scheint sich zu wiederholen und die Revolution vor 40 Jahren ist so gut wie vergessen. Anne Dämmer berichtet.
Die Kugeln sind hier eingedrungen. Mein Sohn wurde am Kopf getroffen. Das ganze Kirchengrundstück war von schwer bewaffneten Paramilitärs umzingelt und die Studenten hatten nur Steine.
Susanna weist auf die kastaniengroßen Einschusslöcher in den Wänden der Kirche. Sie kann nur mit Mühe ihre Tränen zurückhalten. Ihr Sohn Gerald, gerade mal 20 Jahre alt, hat den Schuss nicht überlebt. Etwa 150 Studenten hatten sich vor rund einem Jahr in die Kirche geflüchtet, Schutz vor den regierungsnahen Paramilitärs gesucht. Die Parroquia Divina Misericordia, die Pfarrei der göttlichen Barmherzigkeit, befindet sich unweit der UNAN, der Universität von Managua, die die Studenten aus Protest besetzt hatten. 13 Stunden standen sie unter Beschuss, erinnert sich der 21-jährige Jurastudent Kevin Solis. Drohnen kreisten über ihren Köpfen.
Ortega wollte uns zum Schweigen bringen, weil wir Freiheit für unser Land gefordert haben. Wir wollten, dass das Töten aufhört, die Repression. Wir hatten alle Angst, Todesangst, Angst davor, Kommilitonen zu verlieren. Wir hatten keine Waffen, wir hatten nur selbstgebaute Knallkörper und unser Herz. Wir wollten einfach nur lebend da rauskommen.
Pater Raúl Zamora hat sie mit einem Transporter der Kirche aus der Uni rausgeholt, einen nach dem anderen. Aber er musste zusehen, wie der 20-jährige Gerald Vázquez, Susannas Sohn, in seinem Haus auf dem Gelände der Kirche verblutet ist.
Er lag im Sterben. Seine Augen haben mich völlig erschrocken angeschaut. Man sah seine Angst. Ich konnte nicht mehr atmen. Mir hat es die Kehle zugeschnürt. Das war ein wirklich schwerer Moment. Einen jungen Menschen so sterben zu sehen, der noch sein ganzes Leben vor sich hatte.
In dieser Nacht, Mitte Juli letzten Jahres, kam auch noch ein weiterer Student ums Leben. Rund 10 wurden verletzt. 40 Jahre nach dem Sieg der Sandinistischen Front der Nationalen Befreiung, FSLN, über den damaligen Diktator Anastasio Somoza, scheint sich die Geschichte zu wiederholen. Unter dem seit 2007 amtierenden Daniel Ortega und seinen Gefolgen habe sich das Land erneut in eine grausame Diktatur verwandelt, meint der Pater.
Sie verkörpern nun das, was sie selbst so sehr gehasst haben. Es gibt keine Freiräume mehr in Nicaragua. Es ist sehr traurig, die Leute müssen sich verstecken. Die Menschen können sich nicht frei äußern.
Viele von denen, die gegen Ortega demonstrieren, sind Söhne und Töchter von Sandinisten. Es sind die Kinder von Revolutionären, die in den 70er Jahren für die Freiheit Nicaraguas gekämpft hatten. Die Hoffnungen von damals haben sich für die preisgekrönte nicaraguanische Schriftstellerin und ehemalige Revolutionärin Gioconda Belli nicht erfüllt.
Der Sandinismus von
1979 war sehr idealistisch. Wir glaubten an eine bessere Welt, soziale Gerechtigkeit, eine neue Gesellschaft. Wir wollten nichts nach sowjetischem oder kubanischem Vorbild aufbauen, sondern etwas Eigenes für Nicaragua schaffen.
Seit 12 Jahren regiert Ortega erneut das Land. Für seine dritte Amtszeit setzte er sich über die Verfassung hinweg. Er habe sich von einem Revolutionsführer zu einem Despoten entwickelt, sagt Gioconda Belli. Es sei ein schleichender Prozess gewesen. Bürger- und Menschenrechte seien immer mehr eingeschränkt worden. Zusammen mit seiner Frau Rosario Murillo, die er zur Vizepräsidentin gemacht hat, kontrolliere Ortega das Land. Und auch seine Kinder hätten wichtige Positionen in der Wirtschaft und in den Medien. Eine Familiendiktatur.
Man fühlt sich wieder in die Zeit der Diktatur von Somoza zurückversetzt. Seit einem Jahr, seit April 2018, als die Proteste im Land begannen, erleben wir hier eine schwierige Zeit mit vielen Toten, als hätten wir Krieg. Auch mit der Wirtschaft geht es bergab. Wir sind sehr besorgt. Es scheint so, als wären wir in einer Krise, die nicht enden will.
Im April letzten Jahres war es in Nicaragua zu massiven Protesten gekommen. Auslöser war die Erhöhung der Sozialversicherungsbeiträge und eine Rentenreform. Proteste, die von Ortega brutal niedergeschlagen wurden. 325 Tote, mehr als 2000 Verletzte hat es laut Interamerikanischer Menschenrechtskommission gegeben. Rund 70.000 Menschen sind ins Exil geflüchtet, viele davon nach Costa Rica. Demonstrationen sind auch jetzt noch verboten. Santos will von all dem nichts hören. Der 56-Jährige sitzt vor seinem kleinen Haus mit Wellblechdach, zwei Blöcke von der Uni entfernt.
Ich unterstütze Ortega, weil er einfach eine gute Regierung stellt. Aber es gibt Extremisten in unserer Gesellschaft, die ihn nicht regieren lassen wollen. Vieles, was die Regierung erreicht hat, haben sie zerstört. Aber viele Menschen haben von der Regierung profitiert. Ich habe auch ein kleines Grundstück bekommen.
Santos hofft, dass die Gewalt und das Chaos bald ein Ende haben. Doch der Dialog zwischen Opposition und Regierung wurde immer wieder ausgesetzt. In den letzten Monaten hat Ortega laut Opposition mehr als 100 politische Gefangene aus der Haft entlassen. Rund 80 sind noch im Gefängnis. In der Kirche Divina Misericordia in Managua findet an diesem Tag ein Trauergottesdienst für die Studenten statt, die die Schüsse des Paramilitärs vor einem Jahr in der Kirche nicht überlebt haben. Gerald, José Vázquez und Francisco Flores. Das Grundstück ist umzingelt von schwer bewaffneten Polizisten. Vor der Kirche haben sich Studenten und Angehörige versammelt. Einige haben sich mit Tüchern vermummt. Sie skandieren: Gerald ist nicht einfach gestorben. Die Regierung hat ihn umgebracht. Es waren Studenten, keine Verbrecher. Die Stimmung ist aufgeheizt. Plötzlich knallt es zweimal ohrenbetäubend. Doch es stellt sich heraus, dass es lediglich Böller sind, die auch bei Prozessionen verwendet werden. Auch der Jurastudent Kevin ist zum Gedenkgottesdienst seiner Kommilitonen gekommen. Mehr als ein halbes Jahr saß er als politischer Gefangener in Haft.
Mein Leben ist ein Chaos. Meine Familie hat sich wegen meiner politischen Haltung von mir distanziert. Sie sind Sandinisten. Als ich aus dem Gefängnis angerufen habe, haben sie nicht geantwortet. Aber ich habe eine größere Familie gewonnen. Menschen, die das Gleiche erreichen wollen wie ich. Eine Familie, die mich unterstützt.
Die politische Krise hat viele Familien gespalten. Kevin will weiter protestieren, auch wenn Demonstrationen auf der Straße verboten sind.
Ich habe keine Angst. Ich habe schon einmal fast mein Leben verloren. Sie haben uns ohne Grund verhaftet, geschlagen, gefoltert. Und ich weiß nicht, ob sie mir wieder etwas antun werden. Heute zeigen wir wieder Gesicht. Da draußen warten die Leute von Ortega nur darauf, dass wir rauskommen, das Kirchengelände verlassen. Ich werde weiter protestieren, bis ich keine Luft mehr bekomme. Solange Gott will, dass ich lebe. Bis wir siegen und der Diktator endlich geht.
Anne Demmer schildert die Zustände in Nicaragua 40 Jahre nach der Revolution. Ugandas Präsident Yoweri Museveni ist seit 33 Jahren an der Macht und hat in der Vergangenheit das Wahlrecht und die ugandische Verfassung mehrfach geändert, um sich auf den Posten dauerhaft einzurichten. Kritik am Regierungsstil oder Forderungen nach demokratischen Strukturen versucht das Regime naturgemäß zu unterdrücken. Und in dem Zusammenhang muss wohl auch die Social-Media-Steuer gesehen werden. Simone Schlendwein mit den Hintergründen.
Abdul Hakim Kavenja ist Taxifahrer in Uganda und bietet seine Dienste über den Online-Dienst Uber an. Über die App buchen seine Kunden eine Fahrt, dafür muss er ständig online sein. Doch seit einem Jahr ist das gar nicht mehr so einfach. Denn im Juli 2018 hat Ugandas Regierung eine Steuer eingeführt auf die Nutzung von WhatsApp, Facebook, Twitter, aber auch von Taxi-Anwendungen oder Dating-Plattformen. Sie heißt OTT-Tax bzw. im Volksmund soziale Mediensteuer. Kavenja weigert sich, diese zu bezahlen.
Nein, ich bezahle keine OTT-Steuer. Ich bin einer von vielen, die das boykottieren. Ich finde diese Steuer nicht fair, denn jedes Megabit an Daten ist ohnehin schon sehr teuer. Es gibt Leute in Uganda, die können sich diese Steuer gar nicht leisten. Andere, wie ich, boykottieren sie aus Prinzip. Ich zahle ja schon meine anderen Steuern, damit habe ich kein Problem. Doch wenn ich für 1.000 Schillinge 50 Megabits kaufe und dann auch noch 200 Schilling Steuer zahlen muss, dann ist das für viele nicht einfach.
Die Steuer war von Anfang an umstritten. 200 Schillinge pro Tag. Davon kann man ein Kilo Maismehl kaufen. Die Mehrheit der Ugander hat pro Tag nur knapp einen Dollar zum Leben, umgerechnet rund 4000 Schillinge. Viele Nutzer haben sich deswegen, wie Kavenja, Wege gesucht, die Steuer zu umgehen.
Ja, wir sind ja VPN.
Ich nutze VPN. Mit dieser Anwendung kann ich aussuchen, welches Land ich als Standort angebe. Einige Länder erlauben keinen freien Zugang zu sozialen Medien, andere schon. Damit kann ich dann die Restriktionen umgehen. Der Nachteil ist nur, die Anwendung braucht mehr Batterie und Datenvolumen und ist manchmal langsam.
Bereits kurz nach Einführung der Steuer hat Ugandas Polizei erklärt, dass die Nutzung von VPN verboten sei. Im Gesetz steht davon allerdings nichts. Doch dies ist nur eine von zahlreichen Ungereimtheiten. Denn einerseits verfolgt die Regierung das Ziel, der Bevölkerung die Nutzung des Internets zu erleichtern. Andererseits meldet Ugandas Telekommunikationsbehörde einen Rückgang der Internet-User um über 30% seit Einführung dieser Steuer. Das sind rund 3 Millionen Menschen weniger als zuvor. Vincent Simura von Ugandas Steuerbehörde erklärt, der Staat sei auf diese Steuereinnahmen angewiesen, um den Ausbau der Infrastruktur zu finanzieren.
Der Grund, warum wir die Steuer eingeführt haben, war, dass mehr und mehr Menschen, anstatt zu telefonieren, über Internet kommunizieren. Und nicht nur die Telekommunikationsanbieter, sondern auch wir als Steuerbehörde weniger Einnahmen erzielen. Unsere Schätzung war ursprünglich, dass wir rund 200 Milliarden Schilling über diese Steuer zusätzlich einnehmen. Denn die Regierung muss vor allem in ländlichen Gegenden das Internet ausbauen. Doch tatsächlich ist uns das nicht gelungen. Wir haben gerade mal 17% davon eingenommen. Ein Grund dafür ist, dass viele Leute mit VPN diese Steuer umgehen.
Menschenrechtsorganisationen haben gegen die Steuer Klage eingereicht, beim Verfassungsgericht. Denn wie so oft kam die Initiative für die Steuer von Präsident Yoweri Museveni höchstpersönlich. Für Anwalt Aaron Kissa, der die Kläger vor dem Verfassungsgericht vertritt, nimmt Ugandas politisches System immer mehr autoritäre Züge an.
Das ist der letzte Schritt der Regierung, die Redefreiheit einzuschränken. Vor allem die Kritik an der Regierung. Die Entstehungsgeschichte dieser Steuer zeigt das deutlich. Unser Präsident hat sich beklagt, dass die Leute online zu viele Gerüchte verbreiten. Daraufhin wurde dann die Steuer eingeführt. Es gibt aber keine Gesetzesgrundlage, die das Verbreiten von Gerüchten illegal macht. Weder in Uganda noch irgendwo anders auf der Welt.
Ugandas Präsident Museveni ist seit über 30 Jahren an der Macht. Und es gibt keine Anzeichen für eine baldige Ablösung. Kurz nach Einführung der Steuer gab es Proteste, doch sie wurden gewaltsam niedergeschlagen. Für Anwalt Kissa ist die Steuer besorgniserregend.
Die Regierung hat das Internet immer mal wieder blockiert, vor allem während des Wahlkampfes. Wir haben in den vergangenen Jahren bereits zweimal diese Erfahrung gemacht. Gegen Regimekritiker wiederum geht die Regierung mit harschen Gesetzen vor, beispielsweise mit dem sogenannten Computermissbrauchgesetz. Das wurde zum Beispiel gegen die Aktivistin Stella Nyanzi eingesetzt, die auf Facebook ein erotisches Gedicht über die Präsidentenfamilie geschrieben hat. Sie sitzt bis heute im Gefängnis deswegen. Es gibt also deutliche Indizien, dass diese Steuer nicht nur dazu da ist, Geld einzutreiben, sondern dass sie ein politisches Instrument ist, um die Meinungsfreiheit einzuschränken.
Jüngst haben sich sogar die Abgeordneten im Parlament beschwert, dass die Steuer zu hoch sei. Dabei gehören Politiker in Uganda zu den Spitzenverdienern. Die Regierung hatte zuerst angekündigt, die Kosten für die über 400 Abgeordneten aus dem Staatshaushalt zu bezahlen. Doch dann sprach Parlamentssprecherin Rebecca Kadaka ein Machtwort. Die Mehrheit der Parlamentsmitglieder hätte für das Steuergesetz gestimmt, dann müssen sie nun die Kosten auch selbst tragen.
Simone Schlindwein berichtete über die Social-Media-Steuer in Uganda. Reisen, so möchte ich es mal formulieren, ist eine Fortbewegung ohne wirtschaftliche oder politische Not. Sonst wäre es eine Flucht. Das Reisen war lange Zeit nur einer kleinen privilegierten Schicht vorbehalten, wie dem europäischen Adel zu Zeiten der Grand Tour, zu Zwecken der Bildung und wohl auch des Vergnügens. In diesen Zeiten reisen viele Menschen der westlichen Industrienation. Es gehört zum Standard der Ferienzeit und als privilegiert empfindet sich wohl kaum einer. Doch wenn diese Touristen einmal den Blick für die Verhältnisse in ihrem Urlaubsland schärfen würden, könnten sie entdecken, dass sie durchaus privilegiert sind und ihr Verhalten wenig angemessen. Aus Singapur berichtet für uns Andrea Gottke.
Die beiden Musiker unterhalten ihr Publikum, das steht fest. Er spielt Ukulele und bewegt sich beschwingt in den Hüften. Die junge Frau in kurzen Hosen hat ihre Gitarre gut im Griff. Ein Koffer liegt vor ihnen und wartet auf Geld. Doch was hier nach guter Laune und Spaß aussieht, ist eigentlich ein Ärgernis hier in Singapur. Denn die beiden musizieren in der U-Bahn und das ist verboten. Sie gehören zu den sogenannten Backpacker, weiße Touristen, die in Südostasien umherreisen und ihre Touren mit Betteln finanzieren. Seit einigen Jahren tauchen in den sozialen Medien, aber auch in Zeitungen und Fernsehsendungen immer häufiger Fotos und Videos von jungen Leuten auf, die auf der Straße sitzen mit einem Schild, auf dem um Hilfe, um Geld gebeten wird für ihre Weltreise. Wenn sie nicht direkt betteln, dann verkaufen sie auch Selbstgebasteltes oder Postkarten oder bieten Umarmungen an. Die Einheimischen sehen das nicht so gern. Viele üben heftige Kritik bei Facebook und auf Instagram. Wie können junge, gesunde Menschen aus privilegierten Ländern hier betteln? Manche konfrontieren die Touristenbettler direkt, wie hier ein Mann in Malaysia, der junge Frauen und Männer auffordert, zu verschwinden, weil sie auf der Straße Ramsch und Plunder verkaufen.
You guys are begging on the street of our country.
This is begging for you.
Get lost.
This is not work.
Get lost. Yeah?
What you do, yeah? Oh, what the fuck are
Move
you
away.
Doing?
Move away.
Die malaysische Journalistin und Bloggerin Nandini Balakrishnan hat sich dieser Problematik in ihrem neuesten Video angenommen. Darin erklärt sie auf unterhaltsame Weise, das Phänomen Backpacking geht mit den schnorrenden weißen Touristen aber hart ins Gericht. Für sie sind Backpacker schon fast Alltag in Malaysia oder in anderen Ländern Südostasiens. Nandini Balakrishnan findet dieses Verhalten einfach unverschämt, erklärte sie im Februar in einem Interview mit BBC World News.
Ich meine, das ist lächerlich. Denn ich lebe in einem Land, in dem die Menschen sehr hart arbeiten müssen, um sich überhaupt einen Urlaub im eigenen Land leisten zu können. Und diese Leute, die aus Ländern mit einer guten Wirtschaft kommen, betteln hier, um umherzureisen. Der Fakt, dass Reisen eigentlich ein Luxus ist, kommt ihnen gar nicht in den Sinn.
Wenn du die Welt sehen willst, dann arbeite dafür. Das ist ihre Botschaft. Viele Backpacker kommen aus Australien, Großbritannien und Russland. Auch in Indonesien sind diese bettelnden Touristen für die Behörden ein Problem. Die Insel Bali ist ein Traumziel für Rucksacktouristen aus aller Welt. Doch einige haben offenbar nicht genügend Geld in der Tasche, um sich diesen Traum auch erfüllen zu können und schnorren. Die Reisejournalistin Helen Coffey arbeitet für die britische Online-Zeitung The Independent. Sie warnt davor, alle Backpacker über einen Kamm zu scheren. Man müsse die Zusammenhänge kennen.
Ich denke, die Annahme ist, dass jeder, der das macht, a. privilegiert ist und b. einen tollen Trip durch Asien gemacht hat und nun eigentlich nur die nächste Strandparty finanzieren will. Die stehen natürlich total im Gegensatz zu denjenigen, die tatsächlich nicht genug Geld haben, aber unbedingt die Welt sehen wollen, andere Kulturen erleben. Und ich denke, da muss man sicherlich Unterschiede machen.
Auf Bali will die Einwanderungsbehörde jedenfalls nun mehr auf Backpacker achten. Sie sollen den zuständigen Botschaften gemeldet werden, damit die sich dann um ihre Landsleute kümmern können. Beim Auswärtigen Amt in Berlin kennt man nur sehr wenige Einzelfälle, in denen deutsche Reisende auf den Straßen Südostasiens gebettelt haben. Wenn deutsche Staatsangehörige in einer finanziellen Notlage sich an die entsprechenden Auslandsvertretungen wenden, können diese bei Geldverlust Kontakte zu Freunden und Verwandten herstellen, heißt es. Auch können die Botschaftsmitarbeiter bei Geldüberweisungen helfen. Die Straßenmusiker in der U-Bahn von Singapur haben jedenfalls ihr Publikum unterhalten und sicher auch etwas Geld eingenommen. Sollten sie dafür aber keine Genehmigung haben und erwischt werden, dann reichen diese Einnahmen bei weitem nicht aus, die Strafe zu begleichen. Denn unerlaubte Straßenmusik kann in Singapur teuer werden, umgerechnet bis zu 6.500 Euro.
Warum bettelnde Weltreisende zum Ärgernis in Südostasien werden, schilderte uns Andrea Gottkirch. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende.